36. Morgensalon. Schön, lachende Gesichter zu sehen, obwohl wir alle im Dunkeln aufgestanden sind und wahrscheinlich auch rausgegangen sind in diesem Novembermorgen. Aber hey, es regnet nicht, immerhin. Ich freue mich ganz besonders, weil es ein bisschen, ich bin etwas wehmütig, weil der Morgensalon erstmal geparkt wird, weil dann andere Projekte anstehen im Sinne des der Biologie. Und deswegen habe ich noch keinen nächsten geplant. Insofern ist das jetzt erstmal der letzte und wir sehen, wie lange. Und der Morgensalon ist ja auch gegründet worden, so von mir, von vor über 5 Jahren, ich kann es gar nicht glauben, mit der Idee, dass man ein bisschen Perspektivwechsel auch immer wieder einnimmt zu einer Zeit des Tages, die typischerweise, wo man noch nicht viel gedacht hat, noch nicht viel gesprochen hat. Das hat so seine ganz eigene Magie. Und heute ist ein Perspektivwechsel mit der wunderbaren Hila, die also mit uns ihre persönliche Geschichte, aber auch die Geschichte ihres Vereins teilen wird und Perspektiven, die wir, glaube ich, an vielen Stellen nicht annehmen können, zumindest nicht, wenn wir keine Fluchtbiografie haben, wenn wir uns nicht tagtäglich mit Entwicklungshilfe auseinandersetzen. Und ja, in den Vorgesprächen mit Hila und was ich auch von dir gehört habe im Podcast und so, ist es immer die Kombination aus nicht nur der Arbeit und des Wirkens, sondern auch mit ganz viel Herz ist da drin und viel Leidenschaft und sowas, auch was natürlich ist. Also es fühlt sich sehr organisch an und nicht an den Haaren herbeigezogen. Mhm. Man muss jetzt dort und nur dort und so, sondern es irgendwie habe ich das Gefühl, eure Geschichte hat sich gut entwickelt. Insofern freue ich mich, mit dir zu unterhalten und mit euch. Ihr wisst, wie immer, Morgensalon oder Salonkultur insgesamt lebt davon, ihr steigt ein. Ich habe ein paar wenige Fragen vorbereitet, aber jederzeit, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Bedenken habt, wenn ihr irgendwie sagt, im Moment nochmal wiederholen, dann springt rein sozusagen. Und guten Appetit. Erstmal Hila, schön, dass du da bist.
Herzlich willkommen.
Ich sag noch ein paar Worte zu dir nochmal, zu deinem Hintergrund, wenn ich darf. Du bist Vorstandsvorsitzende des Hamburger NGO Visions for Children. Ihr habt auch alle Flyer dort liegen und auch hier, das sind die Jahresberichte, genau, vom letzten Jahr, wenn ihr da reinschauen wollt. Und was macht Visions for Children? Ihr setzt euch für bessere Bildungschancen und Schulprojekte in Afghanistan und in Uganda ein. Du bist Architektin und hast auch 7 Jahre als Architektin hier gearbeitet und währenddessen hast du mit deiner Schwester, wenn ich das richtig verstanden habe, oder noch mehr Familienmitglieder, erstmal mit deiner Schwester.
Nee, meine Schwester ist nur später dazu gekommen. Genau. Freunde haben es gegründet.
Ach, guck mal. Okay, gut. Also du hast das mitgegründet, den Verein, und erst so als Ehrenamtliches und dann hast du irgendwann die Führung übernommen und dann irgendwann in 2019 entschieden, gut, Architektur, so schön sie ist. Und du hast mir gesagt, das war schon schwierig, die Entscheidung. Also es war jetzt nicht nur so, oh ja, dann lasse ich das so links liegen. Ich mache das hauptberuflich, übernehme ich die Leitung von Visions for Children. Du bist in Kabul geboren und 1990 mit deinem Bruder und deiner ganz kleinen Schwester und deinen Eltern nach Deutschland geflohen. Und insofern wäre meine erste Frage, die ich den meisten Gästen stelle, ist einfach, also ich habe jetzt aufgezählt, was man online über dich finden würde, aber vielleicht gibst du uns, soweit du natürlich nur möchtest, einen Einblick, wer ist denn die Person hinter diesem Weg, hinter diesen Titeln, hinter...
Immer so schwere Fragen am Morgen.
Schöne Fragen, einfach deine Historie und was ist ungesagt geblieben?
Was ist ungesagt geblieben?
Und wohl so weit aus, wie du möchtest.
Oh, nee. Ich glaube, das ist schon ganz gut gemacht. Was ist denn jetzt ungesagt geblieben? Das ist jetzt ganz schwer, Elli.
Seid ihr direkt nach Hamburg gekommen zum Beispiel?
Ja. Wir sind tatsächlich Ende der 80er, haben unsere Eltern die Möglichkeit gehabt, Afghanistan zu verlassen. Da muss man ja auch zu sagen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Sie haben zu einer besseren Gesellschaftsschicht gehört und konnten sich dann die Ausreise auch leisten. Und wir sind direkt nach Hamburg gekommen, also nach Hamburg-Langhorn. Und ich identifiziere mich sehr auch damit. Also wenn jemand fragt aus Hamburg, sage ich, ja, aber Hamburg-Langhorn. weil Hamburg ist vielfältig. Und genau, und das war die Geschichte. Und dann halt die Schule, dann habe ich angefangen zu studieren und da habe ich nämlich die Gründer von Visions for Children kennengelernt. Und die haben das sehr, sehr lange einfach ehrenamtlich geführt, weil Naja, wir hingen den ganzen Tag zusammen. Wir dachten, wir können das auch irgendwie sinnstiftend nutzen. Und wir haben, ja, unsere Eltern haben gespendet, unsere Kommilitonen haben gespendet. Das waren wirklich Kleinstbeträge, aber irgendwie hat das total Mut gemacht, dass irgendjemand ein bisschen daran glaubt, dass wir was Gutes damit tun. Bis es dann, ja, so zu einem kleinen Durchbruch, ich weiß noch, wir haben irgendwann ich weiß nicht, ob man die Marken oder die Unternehmen nennen darf, aber Globetrotter, da hat ein Freund von uns gearbeitet, die haben 1.000 Euro gespendet. So, und das war so, oh mein Gott, ein Unternehmen gibt uns 1.000 Euro. Und das war so der Moment, wo wir gedacht haben, okay, es geht, also es funktioniert und wir können auch mehr erreichen. Weil bis dahin wurden wir ehrlich gesagt auch nicht wirklich ernst genommen, weil gerade von unseren Eltern nicht. Weil die gedacht haben, na, die Kinder, die tagen jetzt oder die Kinder, die haben jetzt eine Sitzung. Wir waren immer für die irgendwie so, wurden nicht ernst genommen. Also das war auch echt, weil die Sitzungen fanden bei uns zu Hause statt, fanden in der Mensa statt, irgendwo, das war ja nicht besonders professionell. Und die haben das tatsächlich nicht ernst genommen. Und auch, ich glaube, als wir dann erzählt haben, dass auch erstmalig eine größere Summe gespendet wurde, ich glaube, da kam so ein kleines Umdenken, aber ich bin nicht sicher, ob sie es bis heute wirklich ernst nehmen. So, weil das ist so hängen geblieben, wirklich, dieses Bild der, ich war damals 19. So, und die 19-jährige Tochter will jetzt die Welt verändern. Und sitzt dann mit ihren 6 Freunden am Esstisch und trinkt Kaffee und redet darüber, wie wir eine Schule in Afghanistan bauen können.
Und habt ihr kamt aus Kabul, also du bist in Kabul geboren, habt ihr euch darauf erstmal konzentriert, weil Afghanistan ist ein riesiges Land, wie habt ihr auch priorisiert? Ich meine, mit den 1.000 Euro kam ein Durchbruch, aber kann man natürlich auch noch nicht viel.
Genau. Also die Geschichte hat eigentlich so begonnen, dass 2 Freunde sind 2005 erstmalig zurück nach Afghanistan, nachdem sie als Kinder das Land verlassen hatten. Und ich meine, 1996 sind die Taliban erstmalig an die Regierung gekommen. Das heißt, die ganze Situation, diese Gesellschaft, die politische Situation hat sich stark verändert und auch starke Auswirkungen auf das Bildungssystem gehabt. Mädchen und Frauen wurden total aus der Gesellschaft verbannt und der Bildungsweg der Mädchen hat tatsächlich auch dann schon in der Vorschule geendet. Also heute dürfen sie an großen Teilen noch, eigentlich dürfen sie überall bis zur 6. Klasse, das ist die Grundschule, zur Schule gehen und an einigen wenigen Teilen dann auch noch die weiterführenden, also höheren Schulen besuchen. Und die Jungs waren dann dort auch Anfang 20, wollten einfach mal schauen, wo sie geboren wurden, wo ihre Eltern aufgewachsen sind. Und sie haben ein Schulprojekt kennengelernt. Und dieses Schulprojekt hat schon damals Mädchen und Jungen gleichermaßen in einem privaten, gestifteten Haus unterrichtet. Und sie waren so begeistert von dem Engagement, weil nachmittags sind Studenten gekommen, haben den Unterricht übernommen. Die hatten wirklich wenig an Equipment, aber waren alle total motiviert. Es gab eine große Hochstimmung im Land. Und zurück in Deutschland haben sie dann überlegt, okay, lass uns doch eine Organisation gründen und uns dann sozusagen dieser Schule widmen. Deswegen kam auch eigentlich so der Standort Kabul, weil die beiden auch aus Kabul waren, weil das Netzwerk vor Ort war, weil es uns sehr, sehr wichtig war, dass wir mit den Menschen zusammenarbeiten von Anbeginn, dass wir, ja, ich sage es immer so, dass wir uns nicht drüber stülpen, dass wir nicht vorgeben, was jetzt gemacht werden soll. Konnten wir auch gar nicht, also mit Anfang 20, weiß ich ja selbst nicht, was du brauchst. aber es war halt wichtig, dass wir Leute haben, denen wir vertrauen, dass wir Leute haben, die wissen, was sie dort tun, die wissen, was die Menschen brauchen, die Sprache natürlich auch verstehen. Also wir waren dann in einem Dari-sprechenden Gebiet und nicht in einem Pashto-sprechenden Gebiet. Wir haben 2 Amtssprachen in Afghanistan. Solche Nuancen waren dann schon sehr ausschlaggebend für den Projektstandort. Und mit der Zeit sind wir dann auf andere Städte übergegangen. Wir sind sehr untypisch weiterhin in den Städten tätig, in Herat, Mazar Sharif und Kabul, weil wir einfach festgestellt haben, dass die meisten Organisationen sich tatsächlich auf die ländlichen Regionen beziehen. dass dort sehr, sehr viel an Infrastruktur hergestellt wird, dass man versucht, was auch immer, aber alles immer für die ländliche Region. Nur was sehr, sehr viele Menschen in Afghanistan leider außer Acht lassen, ist, dass die Städte immer größer werden. Also wir haben teilweise Megacities und wir haben auch Megaschulen dadurch, weil die Anzahl der Binnengeflüchteten steigt. Und das bedeutet eigentlich, also wir haben in unterschiedlichen Provinzen Afghanistan, das Land ist auch sehr, sehr unterschiedlich von der Geografie. Wir hatten jetzt letztes Jahr Erdbeben, Dürre und Überschwemmungen. Mhm. Und das ist auch der Klimakrise geschuldet. Und diese Menschen, wenn sie dann von der Landwirtschaft abhängig sind, machen sich auf den Weg in die nächstgrößere Stadt. Und ungefähr 75% des Landes ist gar nicht bevölkert, weil es Gebirge ist. Das heißt, es bleibt nur noch sehr wenig übrig, wo sie hin können. Und diese Städte wachsen. Und das ist leider sehr selten im Fokus der Organisation oder der internationalen Hilfen. Und wir haben teilweise Schulen von 6.000 Schülern mit 6 Klassen. Und da, also dann ist diese Schule tatsächlich ein, ich würde sagen, Hort, ein Auffangort, aber keine Lehrstätte. Das schaffen sie nicht. Und deswegen haben wir entschieden, dass wir in den Städten bleiben.
Ach, Wahnsinn. 6.000, ich hänge noch an der Zahl.
Ja, 6.000, die kommen zwar in 3 Schichten, ja, aber dann hast du trotzdem 2.000 Schüler in 3 Schichten auf 6 Klassen. Ja. Und das passt ja nicht. Viel Unterricht findet draußen statt, aber es findet auch einfach viel Betreuung einfach nur draußen statt. Das ist dann kein Unterricht mehr.
Ich meine, immerhin, Betreuung ist ja auch was, auch wenn's.
Ja, ich habe mal mit einem Schulleiter gesprochen. Ich meinte, ganz so scharf und du solltest jetzt keine Schüler mehr aufnehmen. Diese Schule platzt, das geht nicht. Also wir kommen ja gar nicht von vorn und hinten mehr hinterher. Und dann hat er gesagt, nee, weil jedes Kind, was nicht hier zur Schule geht, beziehungsweise worauf wir ein Auge haben, wird irgendwo auf der Straße bei den Drogen landen. Und deswegen ist es mir lieber, wir unterrichten sie nicht, aber sorgen und sehen sie, als dass sie ja gar nichts tun. Mann. Und das war dann wiederum sehr einleuchtend, wo ich gedacht habe, na gut, dann müssen wir uns auch von unserem westlichen Denken, was ist Schule, was bedeutet Unterricht, an gewissen Stellen natürlich verabschieden. Mhm. Das Ziel ist es schon, das ist auch in Afghanistan so, dass Schule schon Unterricht bedeutet, nur man kann es sich ja zwingen. Mhm.
Ihr habt eure Schulprojekte ja auch, also einen besonderen Fokus auf Mädchen und Frauen gelegt. Gib uns da einfach mal einen Einblick, wie schwierig ist das, nicht nur seit letzten Sommer, seit wieder die Taliban an der Macht sind, sondern überhaupt die Gesellschaftsstrukturen sind ja anders, was die Frau angeht, auch wenn sich da was getan hat in den letzten Jahrzehnten.
Ja. Ich glaube, wir haben die dankbare Situation, dass wir ja in den Städten aktiv sind. Das heißt, wir haben eigentlich in Afghanistan starkes Stadt-Land-Gefälle, während die Bevölkerung in den ländlichen Regionen eher traditionell und konservativer lebt und auch lebt. Was jetzt nicht, also es ist keine Wertung, während das in den Städten eher eine Ausrichtung in Richtung des Westens, in Anführungszeichen, eher gelebt wird. Und wir hatten immer mit Frauen und Mädchen zu tun, die einfach genau wussten, was sie wollen. Und auch die Schülerinnen. Also die Schülerinnen waren selten irgendwie zurückhaltend, wenn es darum ging, was ihre Wünsche sind, was ihre Ziele sind. Aber gleichermaßen muss man sagen, sie waren immer, also man hat immer gespürt, sie sind sehr, sehr dankbar, dass sie zur Schule gehen können und dass sie die Möglichkeit auf Bildung bekommen. Während das bei den Jungs, und das möchte ich jetzt gar keinen Unterschied machen zu Uganda und Afghanistan, obwohl das zwei verschiedene Kontinente und absolut unterschiedliche Kulturen sind, die Mädchen waren auch dort dankbarer, dass sie zur Schule gehen können, dass sie was lernen können. Sie waren fleißiger, sie waren immer besser in ihrer Leistung. Und das ist tatsächlich auch in Afghanistan der Fall, ja.
Und also Städte, ich stelle mir das jetzt vor, wenn du sagst, naja, die Stadt ist nicht so konservativ wie das Land. Mhm. Also das haben wir ja auch hier. Ich bin in Bayern groß geworden, also da sowieso kenne ich das gut. Aber nicht konservativ in Afghanistan ist ja auch nochmal was anderes. Also die wissen genau, was sie wollen, heißt ja noch nicht, dass sie das bekommen sozusagen, was sie wollen, auch wenn sie sich viel anstrengend.
Doch, genau. Also ich sag mal so, dass Bewusstsein für Bildung, für Grundbildung ist zum Beispiel in den ländlichen Regionen gar nicht so groß. Da arbeiten die Kinder auf dem Feld und Grundbildung hat keine so hohe Stellung. Und wenn es dann doch dazu kommt, dass eines der Kinder zur Schule gehen soll, dann ist es der Sohn. So, das ist zum Beispiel etwas, was ich mit konservativ meine. Dass zum Beispiel frühe heiraten, dass keine Karriere jetzt für die Kinder gewünscht wird, weil einfach wirklich tatsächlich das Bewusstsein auch teilweise fehlt, was denn nachher Bildung für Möglichkeiten schafft. Und das wiederum ist absolut ihrer Realität geschuldet und auch sehr nachvollziehbar, denn wenn Menschen tagtäglich mit den Händen arbeiten und um ihre Ernährung zu sichern, um zu überleben, dann können sie sich teilweise diese Luxusvorstellung von mein Kind wird jetzt Anwalt und geht in eine Großkanzlei, das ist fern ihrer Realität. Das ist auch genauso, wie ich immer merke, was wir nächste Woche planen oder in 2 Wochen gehe ich zum Brunch oder in 5 Wochen mache ich Urlaub, das gibt's da nicht. Mhm. So, du denkst von Tag zu Tag und das Höchste ist 3 Tage im Voraus. Aber so werden auch die Pläne gemacht, so werden die Verabredungen getroffen. Das ist eine andere Flexibilität, das ist eine andere Schnelligkeit, was mir sehr gut gefällt, weil ich weiß nicht, ob ich in 2 Wochen zu diesem Brunch gehen kann, aber unsere Gesellschaft ist leider so, weiß ich nicht, so ein bisschen enger terminiert so unflexibel ist, ja. Dass ich mir wünschen würde, dass man Sonntagmorgen anruft oder eine WhatsApp schreibt, hey Leute, 11 Uhr da und da und alle kommen. So, und genau, das ist so, glaube ich, die Realitätsunterschiede.
Und was hat sich verändert seit letzten Sommer, insbesondere im Hinblick auf Frauen? Ich meine, man liest, was man so mitbekommt, es wurde jetzt natürlich auch durch Ukraine und Iran verdrängt medial, aber das ist natürlich noch ein Thema, genauso wie Jemen, Äthiopien, ganz viele Orte, wo gar kein Fokus mehr drauf liegt und trotzdem Dramen passieren. Aber im Hinblick auf Afghanistan und die Taliban und diesen schrecklichen Abzug der Amerikaner, es war Zeit, aber wie es passiert ist, also was hat sich verändert? Was nehmt ihr wahr? Was hört ihr?
Nicht nur medial. Genau. Also direkt auf jeden Fall. Ich kann auch nur direkt berichten und ich möchte auch ganz, ganz, ganz ehrlich dazu sagen, das sind nur Blitzlichter, die wir da bekommen. Das ist, spricht nicht für die ganze Gesellschaft. Und ich würde mir auch gar nicht anmaßen zu sagen, alle Frauen und alle Männer und alle Kinder. Das geht nicht und das dürfen wir auch, glaube ich, nicht. Von wem ich berichten kann, sind Familienmitglieder, Freunde und Kollegen. Tatsächlich war die Situation gar nicht so unvorhersehbar. Alle haben eigentlich die Unruhe gespürt. Ich war letztes Jahr sogar selbst noch im April vor Ort. Und da war eine Anspannung. Ich kann das gar nicht beschreiben. Das war so ein bisschen vor der Jahrtausendwende. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an dieses Gefühl erinnert, wo alle gedacht haben, was kommt denn danach? Was passiert an diesem Morgen danach?
Bricht alles zusammen.
Genau, es bricht alles zusammen. Alles wird irgendwie den Bach runtergehen. Und diese Spannung oder dieses Gefühl war schon im April, also ungefähr 6 Monate, bevor der offizielle Abzugstermin war, zu spüren. Und ich wollte dann im August nochmal hin, weil eigentlich war der 11. September auch sehr symbolisch dieser Tag gewählt worden für den Abzug, wollte ich im September hin. Und ich habe gedacht, ich habe 1 Monat Zeit, um dann nochmal die Projekte zu besuchen, die Kollegen nochmal zu sehen, bevor dann dieser Tag X kommt. Ich glaube, mit allen Menschen, mit denen ich gesprochen habe, also sei es, ich habe sehr, sehr, sehr mutige Bergsteigerfreunde kennengelernt in Afghanistan. Die sind auf eigene Faust auch nicht mal mit richtig viel Ausrüstung die höchsten Berge haben sie erklommen. Und er war der Letzte, den ich gefragt habe, soll ich kommen, soll ich nochmal nach Afghanistan? Er meint, auf gar keinen Fall. Wir wissen gerade nicht, was los ist, aber die Stimmung ist ganz schlecht. Und das war Anfang August. Und er ist eigentlich der mutigste, also einer der mutigsten Typen. Er hat immer gesagt, komm mal mit zur Expedition. Ich sage, ich bin überhaupt nicht ausgebildet. Ich sterbe. Nein, das schaffen wir schon. Komm mit. Und ich habe dann ganz, ganz kleine Hügel mitgemacht. Aber wenn so jemand sagt, nee, komm mal nicht, die Stimmung fühlt sich ganz merkwürdig an, dann macht man das nicht. Ja. Und ich höre meistens halt doch auf die Kollegen und auf die Freunde und Familie. Ich hatte mir von ihm gewünscht, dass er sagt, doch, es gibt überhaupt gar kein Risiko.
Ich beschütze dich.
Ja, ja, oder so. Er hat halt immer die Situation nochmal anders eingeschätzt. Ja. Und auch als er gesagt hat, nee, komm mal nicht. So, das heißt, alle waren schon so angespannt, alle wussten, da wird was passieren. Und dann ist dieser Tag passiert. Und wir erinnern uns ja alle an diese Flughafenbilder. Und die sind erst dann entstanden, ich weiß nicht, ob das noch viele von euch erinnern, weil der Präsident nämlich sich einfach ins Ausland abgesetzt hat. Und da kam die Panik auf. Bis dahin dachten die Menschen, na gut, jetzt haben wir eine neue Regierung. Ist irgendwo noch fein, weil wir waren ja mit der alten auch nicht einverstanden. Eine sehr korrupte, eine sehr elitäre Gruppe, die da die Regierung geführt hat. Und jetzt gehen die Verhandlungen los. Das war ja auch in den Vorgesprächen eigentlich so immer vereinbart, dass man bestimmte Rechte wahrt, dass man bestimmte Prinzipien wahrt. Und als sich der Präsident abgesetzt hat, da kam die Panik auf und dann wusste eigentlich niemand mehr, was jetzt passiert. Und genau so war es dann auch. Die Taliban haben dann die Regierung übernommen. Sie sind mehr oder weniger überfordert. Die Staatsmittel wurden eingefroren seitens der internationalen Staaten. Was bedeutet, dass eigentlich der Haushalt Afghanistans oder die Haushaltskasse ist leer. Und dazu muss man sagen, dass 75% der des Haushaltes von internationalen Mitteln finanziert wurde. Und dass diese 75% plus die 25%, die jetzt auch nicht funktionieren, weil die Wirtschaft ja zusammengebrochen ist, komplett weg waren. Und und eine Krise folgte dann der nächsten. Also die Wirtschaftskrise, die Hungerkrise, die Klimakrise, die Frauenrechtskrise, also die Menschenrechte wurden immer weiter eingeschränkt. Bis heute, das, als ich eben gesagt habe, die Mädchen dürfen in großen Teilen der Provinzen nur noch die Grundschule besuchen. Und das muss ich dazu sagen, auch wir sind dankbar, dass sie wenigstens diese 6 Jahre bekommen. Weil viele fokussieren sich ja auch, ja, wir müssen dafür kämpfen, dass die Mädchen der höheren Stufen wieder zur Schule kommen. Ja, müssen wir tatsächlich auch. Aber ich habe ja vorhin erzählt, es sind noch 6.000 Schüler in einer Schule und die werden gerade nach hinten gerückt. Die werden vergessen. Die Hilfen werden gerade wieder auf eine andere, auf ein anderes Thema gemünzt. Und genau, also das ist die Schwierigkeit. Frauen dürfen nicht mehr als sind nicht mehr in der Politik vertreten, wenig Journalistinnen, bis gar keine. Richterinnen, Anwältinnen sind komplett, ist der Berufszweig verboten. Also Frauen dürfen noch im Bildungswesen und im Gesundheitswesen tätig sein. Und das gibt dann auch wiederum sehr große Unterschiede. Man hört es in den Medien nicht, weil natürlich wird sowas nicht verkündet. Es gibt auch Provinzen, die sich darüber hinwegsetzen. Genau, das gibt es.
Provinzen oder auch Städte? Weil jetzt haben wir ja schon also gesagt, die Städte sind ja weniger
konservativ. Also die, natürlich die Stadt dann sowieso, aber die ganze Provinz. Also wir haben eine große Provinz im Norden, das ist Balch, da war auch die Bundeswehr stationiert. Und deren Provinzhauptstadt, das ist so wie das Bundesland, die Hauptstadt, ist Mazar. Und die natürlich auch, die widersetzen sich auch. Also unsere weiblichen Kolleginnen sind auch wieder alle bei der Arbeit. Und haben ihre Tätigkeit aufgenommen. Und genau, ich glaube, so was sich wirklich stark verändert hat, ist einfach die Lebensqualität. Die war schon nicht hoch. Also Afghanistan hat immer schon zu den einen der eher unterentwickelten Ländern nach dem Human Development Index. Also das heißt, wenn man Bildungswesen, Gesundheitswesen, Infrastruktur und Menschenrechtssituation anschaut, dann waren wir immer auf den hinteren Rängen. Was jetzt passiert ist, also ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch in die Wertung kommen kann, weil einfach die Situation sich so stark verschlimmert hat. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass früher gab es ja eine Mittelschicht, also gebildet aus den Menschen im Bildungswesen, also Beamte, einfach Beamte oder Menschen, die vom Staat vergütet wurden. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, diese Haushaltsgelder sind nicht da. Die Menschen werden nicht mehr vergütet. Das heißt, die Mittelschicht sinkt auch finanziell ab in die untere Schicht. Und damit wächst, im Moment sind es knapp 90% der Menschen, die sich in einer finanziellen schwierigen oder in einer Armutssituation befinden. Und das ist schon krass, wenn dann gleichzeitig die Hungerkrise mit dazu kommt und die Preise sich teilweise getrippelt haben. Genau. Also es ist ganz schwierig und das ist auch schwierig. Ja, es ist auch nicht so schön, wenn man das alles so aufzählt, aber es ist so. Und ich finde es auch so schade, dass dann immer nur ein Aspekt gesehen wird. Also wir können nicht nur das Bildungswesen stärken, weil wir müssen ja irgendwie multisektional denken oder sektoral denken. Und versuchen, jetzt wird zum Beispiel ganz viel von den Vereinten Nationen humanitäre Hilfe geleistet. Das ist unglaublich wichtig, denn der Winter kommt jetzt. Im Winter haben wir minus 30 Grad in Afghanistan. Wir haben im Sommer auch plus 30 Grad. Also das wissen viele auch nicht. Wir haben echt sehr, sehr große Temperaturschwankungen. Und die Menschen werden den Hungertod oder auch Erfrierungen erleben, weil sie teilweise also dünner gekleidet sind als ich, nicht mal feste Schuhe haben und dann in kleinen Hütten oder Zelten leben und das überleben sie teilweise leider nicht. Das heißt, der Fokus liegt jetzt auf der humanitären Hilfe. Man möchte gegen die Hungerkrise angehen, man möchte gegen die Kältenot angehen. Nur, wo wir versuchen, immer wieder noch Bewusstsein zu schaffen und auch viel Lobbyarbeit zu machen. Leute, aber es ist ja eine Abhängigkeit, die ihr schafft. Wir müssen ja mehr in die Landwirtschaft, wir müssen mehr in die Wirtschaft zurückgehen. Und es ist klar, dass es herrschen ganz viele Sanktionen gegen Afghanistan aufgrund der Regierung. Das heißt, viele internationale Unternehmen sind raus aus dem Land. Und damit sind Stellen weggefallen. Also das muss man sich ja auch immer dann vergegenwärtigen. Und es trifft aber am Ende des Tages die einfache Bevölkerung. Und das wird irgendwie nicht verstanden. Und wir können denen noch so viel Geld hinschmeißen oder Lebensmittelpakete und weiß ich nicht was. Aber am Ende des Tages ist es ja nur ein Symptom. Und die Krankheit an sich, wenn wir die nicht irgendwie angehen, gemeinsam mit der Bevölkerung, wir haben es ja lange ohne die Bevölkerung gemacht, dann stürzen wir das Land in eine nächste, weiß nicht, Haiti oder sowas. Ist aber traurig.
Ich habe diese Krankheit, die du beschreibst, die basiert ja auch auf historischem Kontext. Also ich weiß noch als 9/11, weil das auch gerade sagt, das war mein Großvater noch in Pflege von einem Jordanier und dann erinnerte ich mich noch mal. Ich war jung, also 12. Klasse oder was, dann sag ich, warum passiert denn sowas, warum greifen die einen die anderen an? Und also war ganz naiv, hab gesagt, warum, das ist doch klar, dass da jetzt eine Gegenreaktion kommt und so. Und dann hat der mir damals die Augen geöffnet, weil deutsches Schulsystem auch nicht über den Mittleren Osten wirklich lernt. Das war nicht eine Aktion, das folgte einer Reaktion, also es war auch eine Reaktion, das ist ganz historisch gewachsen. Und dann hatte ich irgendwann Charlie Wilsons War gesehen über eben Afghanistan, wo dann am Ende despektierlich gesagt, ach, was wollen wir in Pakistan? It's Afghanistan, come on, wir müssen jetzt die Schulen aufbauen. Nö, ist egal, lassen. Also diese Verkettung von, ja, wir leisten irgendwie humanitäre Hilfe, aber eigentlich ist es ein Feigenblatt für was anderes und wir wollen eigentlich nur... und dann kommen die großen Nationen, Russland, USA und schoben sich aus und lassen dann etwas zurück, was man ja so oft im Mittleren Osten, warum, weil da... Öl und eben Vorkommen.
Genau, also geopolitische Interessen, kann man ja so schön sagen.
Aber als Laien, also als Beobachterin und auch nicht als Involvierte, bin ich immer so, das gibt's doch nicht, wir müssen eben diese Krankheit oder die Ursache, aber wir kommen nicht an die Ursache ran, wenn alle sich nur...
Ja, das ist tatsächlich so.
Ein Spielball.
Ja, absolut. Also ich meine, wenn wir uns jetzt die letzten 20 Jahre angucken, wir arbeiten das auch gerade in unserem Podcast auf, dann darf man sich schon die Frage stellen, was war denn die Intention? Also hat man wirklich Fortschritt und Entwicklung gewollt? Und wenn man das gewollt hätte, dann wäre man doch andere Wege gegangen. Und dann wäre man ab einem, weiß ich nicht, nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach den ersten Evaluierungen, hätte man ja vielleicht auch mal überlegen können, ist diese Strategie denn überhaupt noch zielführend? Und es gab viele Momente, es gibt viele Berichte der Bundesregierung. Wir haben mehrmals die Quellen gecheckt. Ist es wirklich die Bundesregierung? Also ist es wirklich das, weiß ich nicht, das BMI oder ist es wirklich das Auswärtige Amt, die diesen Bericht verfasst haben? Weil da steht ganz klar, dass diese Strategie nicht aufgeht. Und im nächsten Jahr sehen wir, Deutschland gibt nochmal 400 Millionen für Afghanistan frei. Und dann fragt man sich, aber warum? Also warum? Ohne einen Strategiewechsel, also dass sie die finanziellen Mittel geben oder dass wir sie geben, großzügig, wunderbar, aber es muss ja ein Strategiewechsel mit passieren. Und der war sehr oft nicht sichtbar. Und was war jetzt immer deine Frage?
Ja, wie man das historisch einordnen kann und warum man da also auch als Nicht-Involvierte quasi dran verzweifeln könnte. Was wäre der Strategiewechsel? Was würde man
also der Strategiewechsel ist, also erstmal wirklich mal ganz offen zu sagen, was möchte man denn da? Die Ziele wurden so oft angepasst, dass keiner mehr am Ende wusste, was überhaupt das Ziel ist. Es ging ja damit rein, wir wollen ja die Terrorbekämpfung. Also wir wollen ja nach 9/11, hat ja die NATO überlegt, dass die Gefahr aus Afghanistan kommt, obwohl 9/11 überhaupt nichts mit Afghanistan zu tun hatte.
Mit Osama.
Vielleicht genau, mit Osama bin Laden, aber Osama bin Laden ist Saudi-Araber. und kein Afghane. Und man vermutete, dass er sich irgendwo in Afghanistan aufhält.
Zack,
warte. Genau. Auch aber es war gar nicht klar. Er könnte auch in Pakistan sein, er könnte auch woanders sein. Man wusste es nicht. Aber dann wurde die Invasion gestartet. Wir wollen jetzt den Terror, der von Afghanistan ausgeht, bekämpfen. So, dann war ja Osama bin Laden irgendwann gefunden und auch getötet.
Viel später.
Ja, viel später. Und während dieser ganzen Zeit, ja, war dann nochmal der Fokus ein anderer. Also man weiß es nicht genau. Ich habe mehrmals jetzt wirklich geschaut, was sind denn die formulierten Ziele, weil ja Frau, also unsere ehemalige Ministerin AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja dann im April gesagt hat, naja, unsere Ziele wurden ja erreicht. Dann dachte ich so, okay, also welche Ziele genau und wie weit lehnt sie sich da jetzt gerade aus dem Fenster? Und es war nicht klar, welche Ziele sie meint. Also wenn sie meint, die Terrorbekämpfung, gut, wir können sagen, es ist weniger, von Afghanistan aus ging weniger Terror aus, aber der war ja nie wirklich aus Afghanistan herausgegangen. Und gerade so die letzten Jahre von 2018 hat sich die Situation so weit verschlechtert, dass ja dann, weil die Taliban eigentlich immer mehr an Macht bekommen haben. Und da muss ich einmal ganz kurz zurück. Ich glaube, viele Menschen verstehen nicht, dass ein Talib zu sein eine Ideologie ist. Das sind nicht Menschen, die so geboren werden. Das sind Menschen, die sich dann dieser Ideologie anschließen. Und wenn wir es jetzt ganz überspitzt sagen, dann ist es so wie rechts zu sein. Mhm. Und auch diese Menschen erkennt man jetzt nicht an ihrer Kleidung oder an ihren Haaren oder an ihrem Aussehen. Es ist einfach ein Gedankengut. Und man hat von Anfang an diese ganze Gruppe ausgeschlossen. Sie waren bei keinem der politischen Entscheidungen dabei, sie waren nirgendwo dabei, weil sie einfach ausgeblendet wurden. Und sie haben aber gerade in den ländlichen Regionen, wo ich ja meinte, dass es eher konservativ gelebt wird, da haben sie extrem schnell wieder an Macht gewonnen, weil die Menschen dort sich eher von einem Talib verstanden haben, als von dem besten gestellten Präsidenten, wie es Rani dann war oder auch wie es Karzai zum Beispiel war. Das waren teilweise in den USA ausgebildete Menschen, die dann zurück nach Afghanistan sind, um dort die Regierung zu übernehmen oder in der Regierung zu arbeiten. Und sie konnten sich damit nicht identifizieren. Sie haben sich nicht abgeholt gefühlt, sie haben sich nicht gefragt gefühlt.
Das kennen wir ja hier auch.
Genau. Das passiert ja hier genauso. Also wenn man dann irgendwann den Kontakt oder die Beziehung zu den Menschen verliert. Und damit haben die Taliban eigentlich an Macht gewonnen. Und die sind dann 2018 so stark gewesen, das war das unsicherste Jahr auf ever, dass dann die internationale Staatengemeinschaft interagiert hat und gesagt, wir müssen mit denen sprechen, weil gerade was hier passiert, das geht nicht. Und was haben sie gemacht? Sie haben mit den Taliban gesprochen, ohne die afghanische Regierung dazu zu holen. Und das war auch wiederum, ja, und wenn dann jemand sagt, okay, das war alles nicht vorhersehbar, dann weiß ich auch nicht. Ich meine, du kannst nicht mit einer Terrormiliz sprechen, ohne die afghanische Regierung einzubeziehen, weil am Ende
des Tages,
ja, die du gestellt hast, genau, dann wurden die nämlich beiseite geschoben und eigentlich hat sich das alles nochmal so im Kreis gedreht.
Oh mein Gott, und warum sagtest du 2018 war das
schlimmste? Das war die höchste Zahl an Anschlägen und zivilen Opfern. Oh. Ja, das war so 2018, genau, also in diesen 20 Jahren.
Wahnsinn. Welche Blindspots erkennst du hier? Dass wir, also ne, ich habe weder deine Biografie noch, ich habe zwar auch halb, aber wie auch immer man sich definiert, aber wenn man quasi nur hier groß wird und immer nur hier Medien sieht, was sehen wir als gesellschaftlich, medial, wirtschaftlich, menschlich auf Afghanistan oder auch eben engagiert euch in Uganda, auch würde mich auch noch interessieren, wie Uganda ja reinkam und ja, vielleicht überall, im Iran spielt jetzt eine Rolle. Also was sehen wir nicht? Und auf Basis dessen dieser Blindspots, warum agieren wir dann vielleicht auch immer in der...
Ja, also ich glaube, so ein allgemeines, eine allgemeine Haltung oder Sichtweise ist natürlich, wie es immer wieder heißt, die eurozentrische. Das heißt, wir gehen ja von unserer Realität aus, wir gehen von unserem Ideal aus und wir gehen von unseren Wertvorstellungen aus. Und ich würde sagen, das ist so das absolut Falscheste, was du in der Entwicklungszusammenarbeit tun kannst. Mhm. Es gibt einfach andere Länder, es gibt andere Kulturen, es gibt andere Realitäten. Und auch wieder sehr, sehr historisch begründet, natürlich durch die Kolonien, die Europa, die wir als Europa gehabt haben oder immer noch teilweise haben. Mhm. Spricht ja auch keiner drüber.
Outgesourced.
Outgesourced. Dass dann einfach so ein Überstülpen passiert. Dass man interveniert, zum einen aufgrund von geopolitischen Interessen. Also wie gesagt, Afghanistan, ich glaube, das wissen viele gar nicht, hat eine Grenze zu China, hat eine Grenze zum Iran, hat eine Grenze zu Pakistan. Und das ist eigentlich also sehr, sehr gut gelegen, wenn man dort seine militärischen Interessen stärken möchte. Und wenn man mit solchen Ideen da reingeht, dann darf man nicht auch noch Entwicklung erwarten. So. Und das wurde, wie du gesagt hast, unter diesem Feigenblatt. Wir schaffen jetzt Entwicklung, wir möchten jetzt, dass das Land auch fortschreitet. Die Frage war auch immer, möchte es denn das Land? Möchte es denn auch? Und auf welche Art und Weise möchte es denn das Land? Und ich glaube, das ist so ein Fehler, den wir oft tun. Also wir wollen uns da einbringen. Es ist dieser weiße Retterkomplex, also ganz, ganz groß. Ich möchte jetzt helfen. Ich möchte jetzt für euch da sein. Ich finde es ganz befremdlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, Ila, ich will dir jetzt mal helfen. Ich so, ich kenne dich nicht. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Warum willst du mir denn jetzt helfen? So. Und aber wir tun das mit anderen Ländern. So, wir gehen einfach hin und sagen, ja, wir helfen euch jetzt, ohne zu fragen, ob sie es wollen, ohne zu fragen, wie sie es wollen. Und auf der Mikroebene sind es ja wir als Individuen so, die dann diese Hilfe vielleicht nicht annehmen wollen. Auf der Makroebene ist es eine Regierung, wo es aber heißt, 75% des Haushaltes könnten wir dann stemmen, anstatt irgendwie die Werkzeuge. Die Tools ihnen in die Hand zu geben, damit sie diese Gelder selbst erwirtschaften. So, ich glaube, das ist somit unser größtes die Blindspots, dass wir von unserer Realität immer ausgehen, dass wir auch wenig Verständnis haben. Also ich meine, auch wenn jetzt zum Beispiel eine Frau ein Kopftuch trägt, dass dann immer alle sagen, oh, die wird bestimmt unterdrückt. Und ich denke so, wow, wieso ist denn das die Annahme? Das stimmt gar nicht. Oder wenn bei uns jemand hier in Deutschland, eine Frau, sich entscheidet, nicht zu arbeiten und Hausfrau zu sein und ihre drei Kinder großzuziehen, ist es so, oh, das ist aber irgendwie so und so. Und ich denke so, warum? Also warum? Nur weil das die Medien suggerieren, nur weil das, ich weiß nicht, wer das überhaupt
suggeriert. Gesellschaftsideale.
Ja, das finde ich ganz, ganz schlimm. Und da, finde ich, geht man ja auch schon von seiner Realität oder von der gelernten Realität aus, aber gar nicht auf das Individuum ein, die Frau mal zu fragen, hey, wieso willst du denn nicht arbeiten? Und sagt sie, hey, ich fühle mich voll erfüllt als Hausfrau und Mütter, warum soll ich denn arbeiten? Wir können uns das finanziell leisten, ist so perfekt. Wenn ich sagen, ja, herzlichen Glückwunsch, dass du zufrieden bist. Aber nein, da denkt man ja erstmal so ganz, ganz, ganz böse Sachen.
Ja, stimmt. Ich habe das natürlich erinnert, muss ich jetzt auch an den Iran denken, und weil, wenn du sagst, na, wir gehen einfach wohin und helfen, natürlich sind auch die Stimmen laut, und ich spüre das auch in mir ganz persönlich, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt helfen. Also das ist ja ein ganz klares Signal aus der Bevölkerung. Wir wollen das nicht mehr so. Mhm. Und man merkt ja, wie vorsichtig Regierungen sind, weil Atommacht oder Atomdeal, weil wieder andere Interessen im Raum stehen. Und auch, ich frage mich schon auch, wie weit darf man sich sozusagen einmischen? Ja. Und trotzdem sieht man das Leid und also die Katastrophen und wie mit Menschen umgegangen wird. Wo ist die Linie? Ich habe, ein Totschlagargument, was ich in meiner Familie immer bekommen ist. Ich habe einen Stiefvater, der 36 Jahre bei der US Army war, und dann wisst ihr schon. ich liebe ihn sehr, ne? Aber wir haben unterschiedliche Ansichten zu vielen Themen. Und wenn auch mit Afghanistan und Irak damals, der hat dann immer gesagt, wir müssen das machen. Stell dir mal vor, wir wären die USA wären nicht in Deutschland einmarschiert nach dem zweiten oder zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Was meinst du, wie dankbar uns die Deutschen waren? Natürlich, also ja, das ist natürlich folgerichtig. Da war wie eine Befreiung, und da hat natürlich auch die Deutschen, vor allem nicht die Regierung damals, nachgefragt, sondern man ist einmarschiert. Und halt, siehst du, und das war dann immer so, dann war dieses Gespräch so beendet, so ja, stimmt schon, aber wo ist die Linie? Wir können doch nicht überall eben White Savior Komplex und was eigentlich für den ganzen afrikanischen Kontinent. Warum lassen wir den eigentlich?
Wir rücken jetzt auch aus Mali ab. Ich bin mal gespannt, was die Exit-Strategie da sein wird.
Also wo ist die Linie, wo man sagt, jetzt muss man hardcore quasi reingehen und Leute saven, aber wollen wir das eigentlich?
Ich finde das ganz schwierig. Ja. Ich kann es auch gar nicht bewerten. Ich kann es auch gar nicht für den Iran bewerten, weil, also ich meine, könntest du jetzt für Polen bewerten, was da passieren soll? Können wir nicht. Das ist das Nachbarland, das ist nochmal anders und ich finde, das ist auch echt, das wäre auch wiederum so ein Überstülpen oder sich selbst zu wichtig nehmen oder wie auch immer.
Aber auch in Afghanistan war ja damals, gerade bei hey, wir müssen die Frauen da rausholen. Wir müssen
ganz es war ganz viel der Fokus auf den Frauen und im Iran, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen und ich kann auch nicht sagen, wo da die Linie ist. Ich kann nur, es ist die Politik und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass die ein bisschen menschlicher wird und ein bisschen weniger auf wirtschaftliche Interessen basiert, dann glaube ich, kriegen wir schon gute Strategien hin. Also ich meine, wenn wir jetzt, nehmen wir mal das Beispiel den Iran, wenn jetzt dort interveniert wird, dann ist aber auch die Frage, wer ist denn die Alternative? Und der Iran ist ja schon krass sanktioniert. Und trotzdem haben sie eine Wirtschaft, die läuft. Das muss man denen ja auch mal kurz irgendwie zusprechen. Dass sämtliche Importe und Exporte sind nicht erlaubt. Das heißt, sie schaffen es, fast alles selbst im Land herzustellen und sie haben sich diese Expertise aufgebaut. Und ich finde, das wird so einseitig nur gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Regime wirklich toll ist und wundervoll. Ich will nur sagen, was passiert danach? Mhm. Was passiert denn nach dem Einmarsch? Wir haben es ja im Irak, in Libyen. Ja. Wie geht's den Ländern heute? Wie geht's ihnen wirtschaftlich heute? Mhm. Also ich glaube, was man vielleicht machen könnte, ist zu sagen, gut, man überlegt, in das Land einzumarschieren, nur dann wirklich auch mit Ideen und Strategien, die für die Bevölkerung sprechen und von der Bevölkerung formuliert wurden und nicht von uns.
Auch schon. Fragen? Ja, es ist it's heavy stuff also. Dann frage ich mal.
Sollen wir alle schlafen?
Nein. Nee, im Gegenteil, weiterdenken und oh Gott, wie kann man sich einsetzen?
Morgen ist kein einfaches Thema.
Es ist einfach so komplex. Ja. Ich brauche ja immer keine wirkliche Lösung. Und ein ganz anderes Beispiel, wo aber, glaube ich, dieselben Beweggründe dahinter stehen, ist auch Katar jetzt gerade. Wir haben leider diese wirtschaftlichen Verstrickungen. Und da wird über Leichen gegangen, da wird über Armut gegangen, da sind die Interessen stehen und nicht fertig. Mhm. Und das, wir sehen es jetzt gerade, und das ist so offensichtlich, also ich finde, es tut richtig weh schon. Mhm. Und ich sehe, wie sich Infantino da sitzt und wie das alles läuft. Und dann ist es so, das sind die größten Weltmeisterschaften, die jetzt wirklich die Carbon-Bilanz machen, das ist der letzte Scheiß. Mhm. Ja, und das demotiviert, das desillusioniert und das ist halt irgendwie schwierig. Mhm. Und dieser Punkt, was ihr gerade angesprochen habt, mit der Kultur, den halte ich für ganz ausschlaggebend. Daneben noch. Jedes Land, die Kultur hat eine Identität. Mhm. Und die zu bewahren, ist ganz wichtig. Und du hast gesagt, dieses Überschneiden aus diesem westlichen Denken, ihr wollt es doch auch, ihr wollt auch Fleisch essen, ihr wollt auch SUV fahren, ihr wollt doch auch im Casino spielen. Das wird natürlich getrieben durch Internet, durch globale Medien, ist schon klar. Aber diese Grenze, diese Balance zu finden zwischen dem, was wird wirklich gewollt, global, und was sind die Wurzeln? Also was soll auch bleiben, was darf auch mit dieser Identität?
Da. Absolut, ja.
Das finde ich ganz schwierig. Wundert mich das nicht, dass hier eine
Stille ist, genau.
Ja, ich finde auch Katar ist ein super gutes Beispiel. Und das ist auch wieder etwas, was unsere Medien oder wie sie berichten. Die WM, ich empfinde nichts Gutes dabei gerade. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es wurde jetzt nicht hoch gejubelt. Endlich die WM in Katar und es geht los. Und natürlich die Arbeitsbedingungen der Gastarbeiter, wenn man sie mal so nennen möchte. Was aber nicht genannt wird, ist, dass zum Beispiel Nepal teilweise, also zu 25% ihres Bruttoinlandsproduktes passiert über diese, über Labor Sales sozusagen, indem sie nämlich ihre Bevölkerung, ja, verkaufen oder ausleihen.
Und weil sie woanders quasi mehr Geld verdienen.
Auch, oder weil es nicht genug Arbeit im eigenen Land gibt. Und diese Menschen arbeiten dann schicken sie das Geld nach Hause. Das heißt, die Familien werden wirtschaftlich gestärkt. Die wiederum haben eine Kaufkraft. Damit wird die Wirtschaft insgesamt gestärkt. Das ist ja auch so ein Mechanismus, der nicht gesehen wird. Das heißt, wo ist denn das Problem? Katar, die sie einkauft, oder Nepal, die sie verkauft? Mhm. Und wieso verkauft Nepal sie? Mhm. Und ich glaube, wenn man das so weiterdenkt, dann kommt man immer wieder zu diesem Punkt, es ist der Kapitalismus, der an erster Stelle steht. Und ich bin schon ganz froh, dass wir jetzt in Ländern des globalen Nordens und Südens sprechen und nicht nur in Entwicklungsländer und Industrieländer. Es passieren, glaube ich, kleine Veränderungen. Aber ich fand auch zum Beispiel die Covid-Krise war auch so, wo ich gedacht habe, boah, das ist einfach unmenschlich, was da passiert. Ich meine, das war Ghana. Ghana war super gut ausgerüstet, um selbst Impfstoffe herzustellen. Also technisch und auch, ich sag mal, du brauchst ja dann, weiß ich nicht, die Kühlung und du brauchst dies und du brauchst das. Das hatten sie alles. Sie hatten nur nicht die Expertise. Aber niemand wollte ihnen die Expertise geben. Sie wollten ihnen lieber die Impfstoffe verkaufen. Dann dachte ich, okay, aber was wollt ihr denn? Wollt ihr Entwicklung? Mhm. Wollt ihr Menschen befähigen? Oder wollt ihr gewinnen, also erzielen? Ja. Und das war so ein klares Beispiel. Das, also Südafrika und ich meine Ghana waren eine der wenigen afrikanischen, die das herstellen hätten können. Aber es wurde ihnen nicht gewährt.
Das ist umso wichtiger, um zurückzukommen auf das Thema, umso wichtiger ist halt Leben. Mhm. Ja, dass man Kindern, aber auch Erwachsenen den möglichen Zugang ermöglicht und auch das Bewusstsein ermöglicht, den eigenen Kopf aufzumachen, Dinge zu hinterfragen, kritisch zu sein, ins Gespräch zu gehen und so weiter. Und dann muss man aber gleichzeitig wieder gucken, wie schaffen wir denn Bildung? Geben wir Bildung in ein armes Land, was ich aufgrund von meiner Infrastruktur, Finanz und so weiter, das sich nicht leisten kann. Und dann dahinter steht dann wieder der Punkt, wird dann, wenn ein europäisches Land reingeht und sagt, okay, Afghanistan helfen, das Bildungssystem zu bauen, fangen wir dann wieder an, aufzustülpen, wieder irgendwie kommt Unternehmen im Hintergrund, die sagen, okay, wir sind jetzt im Himmel, wie in Google, wie in Nestlé, wie auch immer. Also Bildung ist, glaube ich, der absolute Schlüssel. Und da muss man ja wieder gucken, okay, wie kriegen wir das so hin, dass wir auch da wieder die Balance halten zwischen dem, was möglich ist und dem, was gewollt ist.
Absolut. Also ich stimme dir voll zu. Ich meine, deswegen sind wir auch im Bildungsbereich tätig. Und gleichzeitig müssen wir wieder multisektoral denken. Denn Kinder oder Familien, die auf die finanzielle Unterstützung ihrer Kinder angewiesen sind, die ihre Kinder zur Arbeit schicken müssen oder aufs Feld schicken müssen, die werden es nicht schaffen, dass das Kind zur Schule geht und Bildung erfährt. Und das heißt, man muss halt beides betrachten. Wie schaffen wir, dass dieses Kind die Kapazitäten bekommt oder die Ressourcen erhält, zur Schule zu gehen und gleichzeitig nicht die Familie damit belastet wird? Das passiert in vielen Ländern ja über die Schulspeisung, dass man dadurch einen Anreiz schafft, dass die Kinder zur Schule kommen und die Eltern wissen dann, okay, ich muss jetzt 4 Menschen weniger zumindest einmal am Tag ernähren. Das ist zum Beispiel ein Mechanismus, der besser oder schlechter funktioniert. Und auch da wünscht man sich einfach, es muss halt beidseitig passieren. Wenn wir schaffen, dass die Eltern in der Landwirtschaft gutes Saatgut bekommen und nicht irgendwas, was deren Böden zerstört, dann brauchen sie vielleicht weniger Hilfskräfte auf dem Feld und die Kinder hätten mehr Zeit, in die Schule zu gehen. Und da spielen sich leider auch die Organisationen oder die Interessen oft gegenseitig irgendwie ins in die Karten. Ist auch nicht so. Also da betrachtet auch leider, ist mein eigenes Feld, aber jede NGO so sein eigenes Thema und möchte ungern rechts und links mal schauen, was da noch so geht.
Oder sich gegenseitig helfen.
Ja, mehr absprechen. Also das ist ganz Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn, was da so passiert. Und ich meine, wir dürfen auch die großen NGOs, und dazu zähle ich auch die UN, die keine, also es ist eine Regierungsorganisation, sie agieren teilweise sehr wirtschaftlich. Mhm. Wie ein großes Unternehmen, was einen 10-Jahres-Plan erstellt. Mhm. Meinetwegen, die Strategie ist dann jetzt, wir nehmen mal Uganda, wir bauen 1 Million Schulen in 10 Jahren. Wir gehen aber nicht auf die Krisen ein, die in dieser Zeit passieren. Mhm. Wir gehen nicht auf die Hungersnot ein, die in dieser Zeit passiert. Ostafrika ist sehr, sehr stark von einer Hungerskrise betroffen, schon lange, also jetzt auch nicht seit letztem Jahr. Aber wir bauen diese Schulen und dann machen wir einen Check dahinter. Und dann fragst du, was ist denn die Wirkung gewesen? Die Schulen sind ja leer. Es ist ja schön, dass du jetzt 1 Million Gebäude gebaut hast, aber es ist weder das Bewusstsein, in die Schule zu gehen, vorhanden. Noch können sich die Kinder das leisten, in die Schule zu gehen. Und das ist teilweise in Regionen, die nicht mehr bewohnt sind, weil wir haben sehr nomadische Strukturen auch teilweise in Uganda. Aber dieser Flächenplan hat den vorhergesagt. Und da sind wir zum Beispiel auch immer in den Gesprächen mit den Ministerien, die Entwicklungszusammenarbeit muss flexibler werden. Wir müssen schneller auf die Umstände reagieren und dann auch nicht, das ist nämlich ja immer das, was die Herausforderung ist, 30 Seiten Anträge umschreiben, die Ressourcen hat ja keiner, nochmal eine Risikoanalyse durchzuführen und dann nochmal irgendwie wöchentlich in Interviews mit den Ministerien zu gehen, damit sie sich alle absichern, dass es jetzt wirklich auch gemacht werden sollte. Also unsere Bürokratie steht dem Ganzen extrem im Weg. Und ich würde mir wünschen, dass es flexibler ist, dass ich sage, hey, das ist jetzt auch sehr, sehr idealistisch gedacht. Wir haben jetzt 500.000. Das Thema ist Bildung. Und ob es jetzt Schulen sind, die wir bauen, oder ob wir Homeschooling machen, oder Fernunterricht, das passen wir der Situation an. Und am Ende des Tages können wir sagen, hey, so viele Kinder haben ihre Grundschule erfolgreich abgeschlossen. Aber du musst ja sagen, du baust eine Schule mit 7 Klassenräumen und mit 5 Stühlen da drin. Und wenn ein Stuhl da fehlt oder nur einen 6. Stuhl brauchst, dann darfst du nochmal einen Antrag stellen, weil du jetzt nochmal diesen, ja, das ist voll verrückt, das ist richtig verrückt. Und da denkst du auch, okay, aber das ist ja auch irgendwie fern der Realität. Und so unflexibel.
Die Rechenschaftspflicht, weil unsere Steuergelder da reingehen und so, das ist dann auch wieder eine Systemfrage.
Ist es auch, genau. Es sind unsere Steuergelder, wir stehen da auch in hoher Verantwortung. Ich meine aber auch, unsere Steuergelder werden auch an anderer Stelle weniger verantwortlich ausgegeben. Da könnte man ja auch mal die Ministerien gegeneinander aufwiegen.
Was ist denn deine Masterclass, dein Best Practice, dass Spendenfluss so mikromäßig und möglichst nicht ankommt? Weil ich glaube, auch so ein Vorurteil in Deutschland ist, wenn die Spende also ein Riesenapparat wie United Nations oder so, kommt das nicht an. Also das ist ein typisches Vorteil, dass ich Bereitschaft. Aber diese mikromäßig, dass wenn ich da ankomme, dass eine Lehrerin bezahlt werden kann, dass eine Menge an der Ausbildung bekommt, habt ihr dann eine Masterclass und dann ist es zum Schluss die Konten verweilen kann. Ich hätte das Geld wirklich angekommen. Bei dieser Person.
Du meinst aus Spendersicht oder du meinst aus der Implementierungssicht?
Ja, genau. Also
aus beiden Sichten.
Wenn auch irgendwie so hier betreuen, schon konnten oder jemand da reingrätscht und das Geld abgreift, obwohl.
Ich meine, das kann, ja, ich glaube, dass wir müssen damit mal anfangen, in Deutschland unsere Spendenbereitschaft sehr gering. Also wirklich sehr gering. Im Verhältnis zu anderen Ländern wird der Euro 3-mal umgedreht, bevor es für eine gute Tat weggegeben wird. Und ich sage zu jedem, hey, wenn 50% dieses Euros ankommen, dann ist es doch in Ordnung. Was mit den anderen 50% passieren, hört bitte auf, euch so viele Gedanken zu machen. Das machen andere Länder. Die machen das. Also die spenden, gerade ich bin in der afghanischen Community groß geworden. Es geht ihnen um den Move, den sie machen, um diese 20 Euro oder den Euro, den sie hergeben. Und nicht um das im Einzelnen zu hinterfragen, was jetzt damit passiert. Und also das ist das Erste, wo wir auch als Land wirklich nicht besonders stark aufgestellt sind. Es gibt einen Global Giving Index, wo die Länder nach Großzügigkeit, nach Zeitspenden, nach Engagement eingestuft werden. Und ich glaube, die ersten Länder sind immer so Indonesien, Kanada, Malaysia. Deutschland ist auf Platz 50 oder 60. Also sind ganz weit hinten, obwohl wir so wirtschaftsstark sind. Das muss man sich auch mal kurz irgendwie vor Augen führen. Doch, zählt es. Und trotzdem sind die alle weiter. Zeitspenden ist Ehrenamt. Ja. Ja, das ist, also es ist verrückt, weil ich dachte, hey, wir sind doch in einer privilegierten Situation zu sagen, ich mache jetzt mal 2 Stunden ehrenamtlich was am Wochenende, weil ich muss ja nicht dafür sorgen, dass meine Familie nicht verhungert. Und trotzdem sind es andere Länder, die ganz weit vorne sind. Und gerade auch nicht die wirtschaftsstärksten Länder. Weil es ist, also es ist echt traurig, wenn man sich immer diese Statistik anguckt. Und ich glaube, beim Global, also bei Human Development Index, wenn wir dann angucken, wo Deutschland da liegt, sind wir natürlich in den Top 10. Also was Infrastruktur, Bildungswesen, Bruttoinlandsprodukt und Gesundheitswesen angeht, da sind wir natürlich ganz weit vorne dabei. Und genau, ich glaube, es ist super schwierig. Also man muss sich wirklich ein bisschen davon befreien, was mit jedem Cent dieses Euros passiert. Ich glaube, wir haben hier gerade so in den 70er Jahren begonnen, ein Einzelschicksal im Fundraising zu kommunizieren. Mhm. Dieses kleine schwarze Kind droht zu verhungern. So, und du musst jetzt 10 Euro spenden, damit du dieses kleine schwarze Kind rettest. So, das war das Narrativ. Und ich sage das so, weil es genau so war. Wir merken das an den Spenden für Uganda und Afghanistan. Mit Afghanistan verbinden die Spender Unterdrückung der Frauen, mit Afrika oder Uganda verbinden sie das kleine arme schwarze Kind. So, das heißt, die Privatspenden sind meistens großzügiger für Uganda. Mhm. Weil gerade so, es ist tatsächlich so. Mhm. Und da müssen wir wegkommen, weil diese 10 Euro können niemals dieses Kind erreichen. Du hast ja schon Transaktionsgebühren. So, damit gehen ja schon die ersten Cents ab. Dann, ja gut, wir arbeiten hier ehrenamtlich, wir arbeiten dort ehrenamtlich, das könnte man mal schaffen, aber es ist ja auch nicht die Realität, weil du hast ja Lohnkosten, du hast Währungsschwankungen, all diese ganzen Geschichten werden in diesen 10 Euro nicht kommuniziert. Und was wir versuchen, ist wegzugehen von diesem Einzelschicksal, hey, lasst uns doch vielleicht, das ist jetzt sehr groß gesprochen, aber den Hunger in der Region eindämmen. Wir sagen jetzt auch nicht bekämpfen, weil das wäre auch übertrieben, aber zumindest eindämmen für eine bestimmte Periode, 6 Monate, 12 Monate. Und es kostet so viel, um so viele Menschen zu erreichen. Und da stückle ich das dann auch nicht auf die einzelne Person, weil das kann ich ja gar nicht gewährleisten. Ich müsste ja die dann müsste unser Kollege vor Ort komplett ehrenamtlich arbeiten, er müsste seine Benzinkosten auch selbst tragen, weil das kostet ja alles Geld, das zu transportieren. Mhm. Er müsste einen riesen Lastwagen mieten, den kann er dann auch auf seine eigenen Kosten tragen, weil er kann das ja nicht in seinem privaten PKW säckeweise Reis transportieren. Also diese ganzen Sachen werden immer so ausgeblendet. Und ich glaube, was auch wichtig ist, ist tatsächlich auch kleine Strukturen zu fördern, weil wir es gibt verschiedene Berichte auch, die die Wirkung von direkter Entwicklungszusammenarbeit messen. Und je näher man mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeitet, umso effektiver ist es. Also wenn man Quantity möchte, dann ist natürlich die UN die richtige Anlaufstelle, weil mit ihrer Manpower und ihrer Geschwindigkeit sind sie einfach viel, viel schneller da, aber was die Effektivität anbetrifft, dann könnte man das in Frage stellen. Wie effektiv ist es das, was sie da tun?
Ich glaube, das Problem ist auch insbesondere bei den großen NGOs, ne? Die Transparenz ist nicht da, wo geht. Also die Deutschen möchten gerne genau wissen, wo geht mein Geld.
Ja, ich werde
regelmäßig gefragt, kommt denn mein Geld, das Geld überhaupt an? Was passiert denn da? Habe ich damit jetzt irgendwie zur Schule gespendet oder habe ich damit und es fehlt an der Transparenz, also schon ins Buch gegeben, das kann es was ist eigentlich auch genau, um all diese Dinge zusammenzusetzen? Ne? Also, wie ich mir auch sage, oder das sind die kleinsten Dinge, die das Projekt konstruiert, also, und die Wertschaften mit aufgeben. Da werden sie vor Ort gekauft werden. Dann muss es implementiert werden. Dann muss es auch erhalten werden. Mhm. Das ist nicht schon so, man stellt da jetzt einen Brunnen hin oder wenn man ein Wasserleitung. Ist mir egal, ob jetzt 10 Euro geben, ja. Hauptsache, dazwischen irgendwo ankommen. Ne? Also, ja.
Ja, also man muss unbedingt, genau, man muss unbedingt davon wegkommen. Ich glaube, die Transparenz würden viele Organisationen darlegen oder auch wohin der Euro im Cent-Bereich fließt. Der Spender möchte es nur nicht sehen. Der möchte nicht sagen, oh, 24 Cent von meinen 1 Euro sind jetzt in die Verwaltung geflossen. Ich möchte lieber an die Welthungerhilfe spenden, weil da kommt ja anscheinend jeder Euro an. So. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ja, ich kann ja die Dinge so kommunizieren, wie sie mir zusprechen und für meinen Vorteil.
Komplexität schreckt natürlich.
Genau. Und ich würde mir das auch wünschen und ich weiß, dass es auch, vielen Dank, in den großen Organisationen viel besprochen wird, dass man da auch eine andere Transparenz schafft. Wir hatten auch überlegt, eine Kampagne zu starten mit allen zusammen. Hey, wir müssen wegkommen von diesem Narrativ des Einzelnen. Es geht eher um die Metaebene und die Strukturen leider in den ganz großen Organisationen, weiß nicht, ob es jetzt die kirchlichen sind oder die privaten, das sind noch Menschen, sehr viele weiße Männer auch, die in den Vorständen sitzen, das muss man auch so, also alte weiße Männer, die wollen das nicht. Die wollen das nicht. Das heißt, die Mitarbeiter in den unteren Bereichen kriegen das gar nicht durchgesetzt, egal wie viele Ideen und Wünsche sie haben. Das geht natürlich mit einer Organisationsgröße unserer, die ja sozusagen unsers ist. Ich kann ja morgen, weiß ich nicht, was verändern, wenn ich wollen würde. Geht das ja viel, viel schneller. Das heißt, es ist da auch echt schade, dass solche Gedanken dann sich verlieren. Und dann geht der Spender halt zu, weiß nicht, Caritas. Ich will jetzt niemanden schlecht machen, weil die auch alle sehr wichtige Arbeit leisten. Nur es ist das Reporting. Wie reporte ich?
Weil du gerade Uganda auch sagtest, erzähl nochmal, wie kamst du Uganda? Weil das ist jetzt, also wenn ich richtig verstanden habe, nicht inhärent.
Ja, also ich komme nicht aus Uganda.
Genau, ich wie kam es dazu und was ist anders? Du hast einen Unterschied schon genannt, genau, wie
die Arbeit. Ja, also wir sind ja in Afghanistan gestartet aufgrund unserer Wurzeln und wir haben wir sind nicht nur alles gebürtige Afghanen gewesen, die mit Visions for Children für Visions for Children sich engagiert haben. Wir haben sowohl nordafrikanische also Menschen mit nordafrikanischen Wurzeln als auch schwarzafrikanische gehabt, aber auch viele, viele andere Kulturen, die sich da vereint haben. Wir waren 7 Mitglieder, ich glaube fast jeder hat irgendwie einen anderen Background gehabt. Und so war natürlich auch der Wunsch, auch in andere Länder zu gehen und uns dort zu engagieren. Viele Fragen, die wir bekommen haben, waren damals tatsächlich aus dem Gazastreifen. Wir haben eines der Gründungsmitglieder ist auch palästinensischer Abstammung. Und dann haben wir überlegt, okay Leute, wir brauchen sowas wie Kriterien. Nach welchen Kriterien wollen wir oder können wir überhaupt in irgendeinem Land aktiv sein? Und da kam schon sowas ganz schnell, was uns wichtig ist. Wir haben unsere Werte formuliert. Wir möchten Zugang zur Bevölkerung haben. Wir möchten eng mit der Zivilgesellschaft zusammenarbeiten. Wir möchten mindestens eine der Landessprachen können. Wir möchten, dass es da internationale Strukturen gibt, damit wir uns auch in unserer eigenen Arbeit, aber auch Sicherheit oder zumindest eine deutsche Botschaft, eine Vertretung, damit wir unsere Mitarbeiter, also uns selbst auch irgendwie schützen. Zum Beispiel kann ich im Moment schwer nach Afghanistan fliegen, weil die deutsche Botschaft ist nicht geöffnet. Das heißt, ich halte keine konsularische Hilfe, wenn irgendwie was passiert. Das waren so Faktoren, die wir formuliert haben und dann fiel natürlich Gaza leider raus, Syrien fiel dann auch irgendwann raus, weil einfach der Zugang teilweise nicht gegeben war, auch wenn die anderen Faktoren irgendwo bestimmt haben. Und eine Freundin von uns ist dann durch Uganda gereist und wir hatten Uganda so gar nicht auf dem Schirm, weil in Hamburg ist ein sehr, sehr großer Diaspora Ghana leben hier und für uns war immer so Westafrika nochmal interessant, aber dann wurde es Ostafrika. Sie ist da durchs Land gereist, hat ein sehr, sehr schönes Schulprojekt kennengelernt, hat uns das hier in Deutschland vorgestellt und dann sind 2 unserer Vorstandsmitglieder nach Uganda gereist, haben dann eine Bestands- und Grundlagenermittlung gemacht, nochmal mit den Kriterien abgestimmt, passt das alles, Genetzwerk und dann war einfach alles so check, check, check und wir haben angefangen in Uganda 2015, genau, das war das erste Projekt, das wir dort begonnen haben, unter ganz anderen Umständen. Weil da sind wir tatsächlich in die ländlichen, ins Ländliche gegangen, mit einer Mentalität, die uns bis dato nicht bekannt war, mit Sprachen. Englisch, okay, ist eine der Landsprachen, aber auch noch Luganda und Swahili und sprechen, glaube ich, insgesamt, lass mich nicht, 30 Sprachen. Und genau, und so hat das dann in Uganda gestartet. ganz, ganz anders als in Afghanistan.
Beschreib mal das anders, also wie die Leute anders spenden, hast du gerade beschrieben.
Ja, ganz, genau, ich muss aber sagen, also es war sehr, sehr nochmal, ich bewege mich in der afghanischen Kultur wie eine, kann mich wie eine Afghanin bewegen. Ich fühle mich nicht irgendwie so, wie ich mich auch in der deutschen Kultur wie eine Deutsche bewegen kann. Und in der afrikanischen oder in der zentralugandischen, müssen wir auch dazu sagen, war es dann anders. So, da muss man erstmal gucken, okay.
Hast du dann das White Savior-Komplex gefühlt, oder?
Ja, das habe ich Gott sei Dank nie. Ich habe es so zwischendurch, wo ich denke, ich würde es jetzt anders machen. Aber ich glaube, das ist irgendwo menschlich. Nee, das nicht, weil wir haben am Anfang auch im Dorf gelebt. Wir haben bei einer Familie gewohnt. Ohne Wasser, also fließend Wasser, ohne Strom. So richtig 2 Wochen Village Life erlebt. Weil das war richtig gut, weil wir haben dann nochmal die Realität verstanden. Wir haben den Alltag verstanden. Und das machen auch sehr wenige Organisationen. Die sind ja meistens in einer der größeren Hotels in der Umgebung und dann fahren sie einmal, wie man so schön sagt, aufs Feld in während ihrer Anwesenheit. Aber wir waren wirklich da. Wir haben die Schülerschaft kennengelernt. Wir haben die Lehrer kennengelernt. Wir hatten dann auch einen guten persönlichen Bezug. Soweit es geht, weil natürlich auch Sprachbarrieren das anders formen, als wie ich das zum Beispiel in Afghanistan habe. Ich kann sehr direkt mit den Frauen sprechen, ich kann sehr direkt mit den Mädchen sprechen. Das ist zum Beispiel unseren männlichen Kollegen nicht mal möglich. Weil ein Mann, das wäre hier genauso, also ich möchte jetzt nicht mit irgendeinem meiner Lehrer über Menstrual Hygiene sprechen. Und das möchten sie in Afghanistan natürlich auch nicht. Und ich glaube, das waren so Unterschiede, dass wir gemerkt haben, oh, Sprache ist doch sehr, sehr wichtig. Ein kulturelles Verständnis, ein Zuhören ist sehr wichtig, ein Lernen, aber auch ein Nachfragen. Und auch dieses Nachfragen muss so sensibel passieren, dass es nicht von oben herab ist. Weil man fühlt sich ja dann doch sehr schnell angegriffen, wenn dann jemand sagt, ja, also weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn jetzt jemand sagt, alle Hamburger sind unterkühlt, sag ich, weiß ich nicht, kann man das so generalisieren, kann man so pauschalisieren? Genauso wäre es auch, wenn ich sage, ja, also macht ihr das wirklich so? Und auch mit dem Ton, dann ist es klar, ja, mit der Hand, ja. Das ist dann wirklich so, also interkulturelle Kommunikation ist unglaublich wichtig. Es gab einen Fall, den werde ich niemals vergessen. Wenn wir nach Afghanistan geflogen sind, dann frage ich immer unsere Mitarbeiter, was braucht ihr? Dürfen wir euch was mitbringen? Gastgeschenke sind ja gängig. Und die sagen immer netterweise, nein, dass du heil kommst, ist für uns das größte Gut. So, okay. Trotzdem bringt man denen was Kleines mit als Aufmerksamkeit. Und dann haben wir das in Uganda, haben wir gefragt, hey, braucht ihr irgendwas? Da kam so eine Liste zurück. Und wir so, oh! Wie gehen wir denn jetzt damit um? Und aus unserem Netzwerk gibt's eine Freundin, eine Bekannte mit ugandischen Wurzeln. Beatrice. Ja. Was soll ich denn jetzt antworten? Ich kann nicht einen Laptop.
Consider dann.
Ja, genau. Ich kann jetzt nicht einen Laptop und eine Kamera und dies und das. Also es war noch nicht mal so Kleinigkeiten. Das ist echt teuer. Und sie meinte, nein, entspann dich. Sag einfach, hey, das ist das Budget. Sucht euch eine Sache aus. Dann war ich echt. Sie so, ja, das, die erwarten nichts anderes, das ist so. Und dann habe ich genau sowas geschrieben, hey, vielen Dank für die Liste, unser Budget ist das und das, sucht euch was aus. Ganz fein waren die damit und haben gesagt, das brauchen wir am dringendsten. Aber als so aus afghanischer Sicht hätte ich dem alles gekauft. Aus deutscher Sicht wahrscheinlich gar nichts. und das waren so Sachen, die man echt lernen musste. Ja, wie geht man damit um? Also vor allem auch, wenn dann sowas zurückkommt. Oh, das war richtig Überforderung, also ehrlich. Und das ist dann immer wieder gut, auch Leute in seinem Netzwerk zu haben, die was mit dem Land zu tun haben, zu kennen. Ich glaube, ansonsten ist man echt los.
Absolut.
Wahnsinn. Das würde ich ja noch sagen. Also, das ist tatsächlich, wo ich dann genau so. Also, wenn ich an der Schule Fragen brauche, dann
10 Jahre. Mel hat eine NGO in Äthiopien. Falls man das noch als Kontext sagen, ja.
Das von diesen ganzen Elektroartikeln. Die nehmen wir auch noch Strom.
Ja.
Ja. Ja, oder auch nur sehr punktuell. Das Problem ist ja, wir denken sehr kurzfristig, sehr egozentrisch, nicht das Ziel für die Kinder, sondern Bildung für die Kinder sein. Die Lehrer müssen aufgeschaltet werden, aber oh, da kommt jemand, ganz viel Geld aus Europa, viel Geld, das wächst auch in Ordnung. Und die können alles kaufen. Das ist hart. Also
ja.
Das Wunschliste ist einfach nicht erstellt. Und da muss ich tatsächlich sagen, da stört mich dann doch Common Sense, europäische Common Sense drüber, wenn es das nicht nachhaltig ist. Ja? Also wenn ich 200.000 Kinder habe, wovon die Hälfte nicht, zwei Drittel Mädchen, die nicht wissen, wo sie auf die Toilette gehen können, oder Yoga haben, dann kann ich die Lehrerin nicht mit 30 Metern Strom ausschaffen. So, dann muss ich schon dahin gehen und Aufklärungsarbeit leisten. Ich weiß, ich glaube, es ist zu haben, aber es macht keinen Sinn, das so zu zeigen. Was man dann aber tun kann, natürlich, das machen wir auch, dann gibt es halt eben Kompromisse. Man fängt an zu verhandeln.
Ja.
Kommt halt eben aber auch in der Geste, weil das ist ja auch mal sehr wichtig. Wenn wir jetzt gar nichts tun, aha, wollt ihr doch nicht helfen.
Ja.
Sie kümmert sich nicht um unsere Bedürfnisse und Belange, sondern du kommst mit einer kleinen Geste. In unserem Fall haben jetzt die Kinder für den Media-Club, den sie eigentlich auch nicht, aber es kriegen halt einen Mischpult. Wir können dann einmal die Woche den Strom nachschauen, dann den Schülern mal aber das wurde gefeiert. Ja?
Ja. Ja,
und dann sind die Gruppen gerettet so, und dann kann man aber auch in den nächsten Schritt der Verhandlungen gehen und auch das Verständnis schaffen. Wir sind hier, um euch zu verstehen, zu helfen, aber kommt uns ein bisschen entgegen. Wir haben auch nur, wir haben eine Vision, auch da, aber eben auch.
Ja, absolut.
Das sind so ganz, ganz feine Worte, auch ganz kulturell, kulturelle Unterschiede, wo man auch eingehen muss. Zustände, wenn also die Sachen machen.
Ja.
Ja, aber wir
hatten
mir das schon im Herzen. Wirklich echt so.
Ja, ja. Aber Zustände kriege ich auch in einem anderen Land, wenn der Bus nicht pünktlich kommt. Ja. Denke ich auch so, was soll das?
Stimmt, aber Common Sense ist eigentlich ein schönes Wort.
Ist es. Und ich muss auch sagen, das sind die Listen, die Liste hat unser Projektpartner geschickt. Also das heißt unser Landesbüro, die Mitarbeiter. Und was du sehr gut beschrieben hast, und das ist bei uns nämlich auch, wie das Vorgehen, also falls ihr euch gefragt habt, wie arbeiten wir überhaupt mit der Zivilgesellschaft zusammen und wie funktioniert denn das überhaupt, dann ist es tatsächlich so, dass wir in die Schulen gehen und erstmal sehr viele Workshops abhalten und mit den einzelnen Fokusgruppen oder mit den einzelnen Zielgruppen, da werden die auch getrennt. Also die Schulleitung ist dann eine Gruppe, die Lehrerschaft ist eine Gruppe, Mädchen sind eine Gruppe und die Jungs sind eine andere Gruppe, damit einfach niemand sich von den anderen beeinflussen lässt. Und es ist sehr, sehr interessant in beiden Ländern, wie da die Ergebnisse sind. Also die Mädchen, oh, muss man die Mädchen loben, die wollen eine Bibliothek und Klassenräume und solche schönen Sachen. Die Jungs wollen Fußballplatz, ist immer gleich, Fußball und Fußbälle und weiß ich nicht was. Die Schulleitung braucht immer einen Drucker und ich denke so, wir haben kein Gebäude, wir brauchen einen Drucker. und die Lehrer, die wollen unbedingt ein Schulbüro, ein Lehrerbüro, ein Lehrerzimmer. Und dann wird das alles zusammengetragen, dann kommen Vertreter der einzelnen Gruppen und dann werden die Bedürfnisse und Needs diskutiert. Und dann kommen sie natürlich selbst drauf, okay, es wäre schön, wenn wir mit einem Gebäude anfangen. ja, und genau. Und dann priorisieren sie ihre Liste. Dann schaffen sie dann auch immer sehr gut, weil das ist ja dann doch der Menschenverstand, der da durchkommt, wenn sie in Zelten oder unterm Baum unterrichtet werden. Schulgebäude, Toiletten. Und dann geht's in die anderen Bedürfnisse. Und dann sagen wir, cool.
Klassische Bedürfnispyramide.
So, ja, ja, wirklich. Und die Jungs sind, also immer kommen sie und sagen, aber Ila, den Fußballplatz kriegen wir auch, oder? Das weiß ich nicht. Aber erstmal lass uns doch bei dem Schulgebäude anfangen. Die kriegen dann meistens Fußbälle gesponsert, weil wir immer irgendjemanden haben, der dann die Fußbälle, also unsere Jungsfreunde, die alle Fußball spielen, sage ich, Jungs, schenkt doch mal irgendwie, sammelt doch mal so 10 Bälle und dann nehme ich die mit nach Uganda und dann kriegen sie die oder nach Afghanistan. Genau, aber das ist unglaublich wichtig. Und dann sagen wir auch, okay, cool, wenn ihr das jetzt formuliert habt, was brauchen wir denn dafür, um dieses Schulgebäude zu bauen? So, das ist dann der Schritt Nummer 2. Dann ist das Erste natürlich, was immer kommt, Geld. Wir brauchen Geld. So, was brauchen wir noch? Und dann wird's spannend, weil dann denken sie sich, weiß ich nicht, eigentlich brauchen wir nur Geld. Aber das stimmt nicht. Wir brauchen auch eine Baugenehmigung. Wir brauchen zuverlässiges Baupersonal. Wir brauchen motivierte Eltern, die mitmachen und sich committen. Und schon wird die Liste ein bisschen länger. Und dann sagen wir, cool, jetzt haben wir so 10 Punkte, die wir brauchen, oder 7, je nachdem, wie groß das Projekt ist. Was davon könnt ihr denn leisten? So, und dann wird's spannend, weil dann sagen sie immer so, okay, wir wurden nie gefragt, was wir davon leisten könnten. Ja, oft sage ich auch, okay, cool, wir treffen uns dann morgen, und dann sagt ihr mal, was ihr, die sind dann immer so überfordert, sagen so, hä? Eigentlich ja nichts. Und dann natürlich die Baugenehmigung, das schaffen sie, weil sie dann viel Druck auf die Behörden ausüben, weil sich dann einer der Ältesten den ganzen Tag in dieses Bildungsbüro setzt und sagt, so, wir brauchen diese Genehmigung. Das macht er dann wirklich 2 Wochen lang, 3 Wochen lang, jeden Tag. Das können ja unsere Mitarbeiter gar nicht leisten. Ich müsste ja jemanden einstellen, der da 12 Stunden sitzt. Das ist ja, der Herr von der Bildungsbehörde ist da oder ist nicht da. Man weiß es nicht. Also die haben ja, wie bei uns im Amt, sehr, sehr merkwürdige Arbeitszeiten. Und das machen sie dann. Sie kümmern sich dann, die üben Druck aus, gehen sie auch manchmal zu 20 hin. Und das ist halt gut und das ist richtig, weil so sind sie sichtbar.
Und das ist Hilfe zur Selbsthilfe.
Genau. Sie sind vom ersten Moment an, committen sie sich halt für das Projekt. Sie schaffen es dann, die Baugenehmigung zu bekommen. Natürlich macht das Paperwork unser Mitarbeiter, aber der kommt dann nur noch zum Unterschreiben. Ja. Ja. Und das Gefühl, sie haben die Baugenehmigung bekommen, haben sie. So, und das ist unglaublich wichtig.
Selbstwirksamkeit.
Genau. Und so geht's weiter. Natürlich ist dann klar, dass wir das Geld reinbringen, aber die anderen 6 Punkte oder 5 Punkte oder wie auch immer, das schaffen sie dann selbst.
Ich finde ein super Beispiel. Und dann merke ich natürlich auch, okay, die UN könnte das wahrscheinlich gar nicht leisten, ob ihrer Größe. Also die haben dann einfach nur Geld und Mitarbeiter und sagen so, wir machen das für euch. Und vergessen, dass da dieses für jemanden etwas tun, aktiviert keine Selbstwirksamkeit, aktiviert vielleicht auch nicht die Demut vor dem, was geschaffen wurde. Und zu sagen, ach Mensch, dieses Gebäude, diese Strukturen, die wollen wir bewahren, weil wir haben es ja aufgebaut.
Genau.
Someone helped us a little bit along the way, aber nicht im Kern, es wurde uns geschenkt und glaub, dann wird mir auch das nächste geschenkt.
Genau, aber es geht uns ja genauso. Also wenn mir jemand was schenkt, wofür ich oder wonach ich nicht gefragt habe, dann weiß ich nicht, wie gut ich das behandle, als wenn ich mitgewirkt habe, das zu erschaffen. Und das ist ganz menschlich. Also es ist egal, wo wir uns auf der Welt befinden.
Hat noch jemand anderes?
Ob und wie so eine Organisation wie wir auch mit der UN zusammen
oder mit so ganz großen? Ja.
Also idealerweise ist es ja so, dass man sagt, UN ist so eine Organisation, die anstößt und Dinge bereitstellt, so ein Generalunternehmer. Und darunter gibt es dann halt so die Exekution. Also diejenigen, die quasi übernehmen und sagen, in Abstimmung mit der UN, wir sind zuständig für bestimmte Themen oder bestimmte Regionen und Länder.
Ja, die vor Ort sind, ne?
Ja. Genau. Und wir setzen quasi um. Also Strategie und dann Exekution auch dranbleiben.
Nee, das ist tatsächlich so. Und es funktioniert, also es läuft so. Weiß ich nicht, ob es funktioniert, aber es läuft so. Weil die UN hat dann eine Vertretung, nehmen wir mal Afghanistan, und sie kriegen dann die UN-Gelder aus New York, 100 Euro, weiß ich nicht, Jahresbudget, wir rechnen jetzt mal in kleinen Zahlen. Die haben ja überhaupt gar nicht die Möglichkeit, in alle Regionen vorzudrängen. Das heißt, sie subcontracten an bestimmte Organisationen, mit denen sie zusammenarbeiten. Und das sind dann die Exekutiven. Was jetzt schwierig wird, ist, dass die Organisation sich sehr stark dann an die Vorgaben der UN halten muss, die auch wiederum sehr starr sind. Und diese Organisation weiß aber, wie es besser geht, weil sie aus dieser Region, aus diesem Dorf kommen. Und das ist das erste Problem. Das zweite ist, warum wir auch so viel jetzt mit den Ministerien diskutieren. Ihr müsst euch vorstellen, die Bundesregierung gibt 100 Euro an die UN. Okay? Es kommen 100 Euro in New York an. 10 behält die UN, weil sie 10% Overhead ungefähr haben. Dann schickt New York, das ist nämlich der Hauptsitz der UN, 90 rüber nach Afghanistan. UN Afghanistan oder UNICEF Afghanistan, WHO Afghanistan, welche Organisation auch immer der UN das bekommt, das sind ja über 100 Organisationen, also UN-Organisationen, Welternährungsprogramm, WHO, das sind ja alles UN-Organisationen. Die bekommen 90 Euro und behalten dann wiederum 10 für ihre Kosten. Genau. Dann subcontracten sie an die Exekutiven. Die haben natürlich auch Overhead. Das ist ja klar. Also kommt am Ende
irgendwas zwischen 65, 70 bei dem Projekt an. Wenn aber Deutschland es direkt uns geben würde, würden 90 ankommen.
Also nur durch hin und her.
Wir haben vorhin kurz gesprochen über die Einstellung, die Haltung zu Spenden und Investments. Da hast du gesagt, okay, wenn von 1,50 € abkommt, ist ja gut. Können wir jetzt genau sagen, okay, dann kommen wir 70 an. So gut.
Kommt es. Das sind die beiden Faktoren. Also einmal, dass weniger Geld ankommt. Und das zweite ist die Wirkung. Also wie wirkungsreich ist das? Und wenn beide Faktoren nicht ganz stimmig sind, das meine ich nur. Also bei uns kannst du auch sagen, gut, dann kommen bei uns 70% an oder von unseren, von dem Euro, den du zu uns spendest oder den Deutschland zu uns spendet als öffentlicher Geber. Dann weiß ich aber auch, dass die Wirkung da ist. Das ist das. Genau. Weil ich meine, das war ja das Beispiel, dass die implementierenden Organisationen ja wissen, wie sie Wirkung erzielen könnten, aber sie müssen sich dann an die UN-Richtlinien halten und das wiederum hindert sie.
Ja, und das war der Moment, wo mich die Technik verlassen hat, leider beim Morgensalon mit Hila Limar. Ich muss aber dazu sagen, wir waren schon fast am Ende des Gesprächs und ich bin sehr dankbar und ich hoffe, ihr auch, die zuhören, für die Einblicke, die sie uns gewährt hat in ihre Arbeit, in ihre Ansichten, aber auch in die, ja, in die Arbeiten und Problematiken überhaupt von Menschenrechtsarbeit, Aktivismus, NGOs, Charities, die in Inland und Ausland arbeiten und wie alles miteinander vernetzt ist. Sehr beeindruckt war ich. Wir haben ja immer drei Zusammenfassungen am Ende, die ich jetzt nochmal einfach einsprechen werde, die, glaube ich, ganz gut rüberkamen. Die Impulse zum Mitnehmen waren einmal, dass aus dem Gespräch mit Hila, glaube ich, deutlich wurde, dass wir uns bewusst Menschen und Gespräche mit Menschen auswählen können. Und zwar aus ihrer Sicht oder der Idee folgend, dass sie eben sich mit auch immer mit anderen Themen auseinandersetzen, als die übliche Soße, in der man so selber schwimmt. Also Ignorance is Bliss bekanntlicherweise, aber aus einer gewissen Ignoranz heraus quasi auszutreten und sich bewusst eben diesen anderen Narrativen auch auszusetzen, sei es in Menschen oder Gesprächen oder Medien, die man nutzt, einfach um da ja etwas anderes zu schüren, andere Sichtweisen, das kam sehr stark raus, wo sie sagt, Mensch, ein nicht westliches Verständnis und Narrativ von den Problematiken auf der Welt. Und jetzt ich und viele, die zuhören und natürlich hier in Hamburg zum Morgensalon gehen, sind natürlich nun mal sehr eurozentrisch, westlich geprägt. Das ist ja per se nichts Schlimmes. Die Frage ist, was machen wir mit der Kapazität? Füttern wir dieses Privileg die ganze Zeit oder können wir auch da raustreten und immer wieder gucken, okay, auch wenn es sich komisch anfühlt, wenn vielleicht manche Dinge nicht unbedingt unserem Sinn folgen, kann ich trotzdem etwas daraus lernen. Und das finde ich sehr schön als Zusammenfassung oder als Impuls, den sie mitgeben wollte, eben zu sagen, naja, ich kann das, indem ich mir ganz bewusst Menschen und Gespräche auswähle und versuche eben nicht immer das Gleiche zu bedienen. Der zweite Punkt ist, und der, finde ich, kam auch stark raus, die eigenen Privilegien, die wir nun mal haben, die allein schon diese Sprache sprechen, zu einem Morgensalon kommen können, diese in ein gewisses Engagement zu übersetzen. Ich fand sehr einprägsam, dass sie sagte, Mensch, wir haben Menschen, die am Existenzminimum beziehungsweise wirklich nur noch ums Überleben kämpfen, sei es in Afghanistan, Uganda, Syrien, Ukraine, Eritrea, Äthiopien etc., die können nicht diesen Leap of Faith sozusagen machen, weil sie wirklich mit den Basics des Überlebens beschäftigt sind. Wir können das aber und wir können es, glaube ich, mehr als wir denken. Und ihr Appell da ist einfach, jeder kann etwas tun. Also das ist, kann mal das Geldspenden sein, das kann aber mal auch ein anderes Verhalten sein, etwas mehr Freundlichkeit in die Welt zu bringen, aber auch sich für gewisse kleine Dinge zu engagieren. Und der dritte Punkt, der ganz klar hier an der Stelle gesagt werden muss, ist die Bitte zu spenden. Spendet for Visions for Children. Sie haben einen unfassbar tollen Auftrag. Oder spendet für eine NGO eurer Wahl. Auch wenn man hört, wo Gelder zum Teil hingehen und sie ja da sehr transparent war. Und auch bei den großen, ganz großen UN-Organisationen Wo man denkt, Mensch, da geht viel verloren und trotzdem, Geld regiert nun mal an manchen Stellen die Welt und auch, um Dinge besser zu machen. Und deswegen ist es, wäre es natürlich besonders toll, wenn ihr euch für die kleineren entscheiden würden, wie zum Beispiel Visions for Children. Wir hatten einige Beiträge von Melanie Schifferau dabei, die Tomorrow School in Äthiopien, wo ja auch ein ganz schlimmer Bürgerkrieg tobt, die hat die gegründet und auch da wären Spenden schön. Also ja, das wäre die Zusammenfassung dieses wunderschönen 36. Morgensalons mit Hila Limar. Mein Ende gilt jetzt nun zu sagen, ich weiß nicht, wann der nächste Morgensalon stattfindet, denn ich werde ein Kind bekommen Anfang 2023 und je nachdem, was da rauskommt und wie ich mich fühle, findet der nächste Morgensalon später oder früher statt, sprich das nächste halbe Jahr, denke ich, wird so ein bisschen Knetmasse sein. Auf jeden Fall danke ich fürs Zuhören. Ich danke für die vielen wunderbaren TeilnehmerInnen der letzten über 5 Jahre schon. Und ich freue mich, wenn ihr mal live dabei seid oder das nächste Mal wieder zuhört. Bis bald, eure Elli.